In der heutigen Podcast-Folge Nummer 209 spreche ich mit Professor Dr. Thomas Meyer von der Flossbach von Storch AG. Herr Meyer ist ein deutscher Volkswirt, er war in der Vergangenheit unter anderem auch Chefvolkswirt der Deutschen Bank und er baut seit einigen Jahren für die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch AG in Köln eine Denkfabrik auf. Herr Meyer war bereits in der Podcast-Folge Nummer 100 bei Geldbildung zu Gast, das war im Juli 2015 und im heutigen Gespräch, da sprechen wir über das Thema Blockchain, über den Ursprung der Blockchain-Technologie, über Bitcoin, über den Mining-Prozess. Herr Meyer beschreibt, wie Geld erschaffen wird in unserem klassischen Geldsystem, warum Gold irgendwann zu Geld wurde. Wir sprechen generell darüber, ob das Thema digitale Assets irgendwann eine eigene Anlageklasse werden kann. Herr Professor Meyer nennt auch seine Gründe, warum er sagt, dass Bitcoin nicht das Kryptogeld der Zukunft sein wird. Und wir sprechen über viele weitere spannende Punkte. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung-Newsletter, da gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind. Oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir hier über das Thema Blockchain. Wir sprachen über die letzten Investments von Warren Buffett, über das Thema der neuen Fondsbesteuerung ab 2018 und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei. Und als Dankeschön sende ich dir direkt nach der Bestätigung einen Link zu meinem gratis Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten über die Grundlagen deiner Geldbildung sprechen. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch. Wenn eine Person Sie fragen würde, was ist die Blockchain-Technologie? Wie könnte man das am einfachsten erklären, dass es, sag ich mal, jemand versteht, der sich mit der Thematik noch nie zuvor auseinandergesetzt hat?
Also im Grunde genommen ist es sowas wie ein elektronisches Grundbuch. Grundbuch ist ja etwas, wo ich Eigentumsübertragungen festhalte. Ein Grundbuch wird zunächst einmal früher handschriftlich, jetzt vielleicht maschinenschriftlich geführt und es wird von einer autorisierten Stelle geführt. Die Blockchain-Technologie hat jetzt zwei wesentliche Abweichungen von dieser traditionellen Grundbuchtechnologie. Erstens, es ist natürlich elektronisch, also die Eigentumsübertragungen werden elektronisch verfasst. Das zweite ist, es gibt keine zentrale Stelle, die feststellen würde, ob diese Eigentumsübertragungen rechtmäßig sind. Das ist eine dezentrale Prüfung der Rechtmäßigkeit. Das hört sich jetzt komisch an. Aber man kann sich das vielleicht so vorstellen. Sie stehen auf einem großen Platz. Da sind jetzt Leute, die Sie aber alle hören können. Alle Leute können Sie hören, die auf diesem Platz stehen. Und Sie sagen zu jemand, ich übertrage Ihnen jetzt 100 Euro. Mhm. Alle haben es gehört. Sie haben das gesagt. Ich, Meyer, übertrage Ihnen, Müller, 100 Euro. Alle haben es gehört. Alle haben es im Kopf, dass Sie das gesagt haben. So, und wenn jetzt später mal ich sage, nein, so war es gar nicht gemeint. Na, der Müller sagt, ich habe Ihre 100 Euro. Sage, nein, das war ja gar nicht so gemeint. Ich habe Ihnen die gar nicht übertragen. Das bilden Sie sich nur ein. Hat jetzt aber jeder, der das gehört hat, der dazu gehört, der weiß, nee, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt, übertragen. Damit können die alle sagen, na, der Müller hat recht. Ja, ich schulde Meyer, dem Müller, dieses Geld. Also insofern ist es ein elektronisches, dezentrales Grundbuch, das einfach dadurch, dass alle Teilnehmer das sehen, da wurde die Übertragung gemacht, alle sind Zeuge und damit ist es rechtmäßig.
Und der Mittelsmann fällt ja dann weg.
Da ist kein Mittelsmann da. Es gibt keine Zentrale. Und es gibt natürlich auch keinen, der mir jetzt das führen würde.
Genau, ja. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil der Mittelsmann ja in vielen Konstellationen nicht unerheblich Geld oder Marge auch kostet, zu übertragen oder Eigentumsrechte beispielsweise, wenn wir an Immobilien denken.
Ja, das muss man natürlich dazu sagen, bevor ich zu den Kosten komme, das, was ich jetzt am Beispiel von der Blockchain-Technologie erklärt habe, die Blockchain-Technologie, die kam ja überhaupt erst zustande dadurch, dass jemand eine dezentrale Währung erfinden wollte, Bitcoin. Das ist dieser berühmte Anonymous Satoshi Nakamoto, der 2008 in Reaktion auf die Finanzkrise gesagt hat, wir brauchen ein anderes Geld als das bestehende Geld. Und da hat er eben diese Blockchain-Technologie entwickelt, um diese Übertragungen, Eigentumsübertragungen elektronisch festzuhalten und dezentral die Legitimität immer verifizieren zu können. Jetzt muss man aber sagen, das ist jetzt die eine Möglichkeit, es zu machen. Es ist die am weitesten jetzt gegenwärtig verbreitete Möglichkeit, solche elektronischen Eigentumsübertragungen dezentral festzuhalten. Aber es gibt eben auch andere, die nicht über diese Blockchain-Technologie arbeiten, nicht diese spezielle Technologie. Weil das so ist, hat sich jetzt die Bezeichnung als Überbegriff Distributed Ledger eingebürgert. Distributed, verteilter, Ledger, Grundbuch, also verteiltes Grundbuch-Technologie. So könnte man sagen, verteilte Grundbuch-Technologie. Das zu dem, um das einzuordnen. Dann ist was ist der Vorteil bei diesen Dingen? Wir hatten es ja gerade schon besprochen, der Mittelsmann oder die Mittelsperson fällt raus. Insofern sollten Eigentumsübertragungen mit diesem System kosteneffizienter stattfinden können. Das ist der eigentliche Vorteil dieser Sache. Es geht hoffentlich schneller. Denken Sie dran, wie lange es braucht, wenn man ein Haus umschreiben will. Also es geht hoffentlich schneller und es kostet weniger. Alle, die im Immobilienbereich schon mal unterwegs waren, wissen, dass das eine teure Geschichte ist.
Genau.
Wenn Sie jetzt aber Ihr Haus mit dem Handy einfach von A nach B schicken können und es wäre alles rechtlich hier so sauber akzeptiert und das ist es, dann wäre das natürlich schon eine tolle Sache.
Ja. Und ein weiterer Vorteil ist doch auch letztlich, dass, wie es in Deutschland ist jetzt, wenn wir beim Immobilienbereich bleiben, da kann man sich ja verlassen, aber es gibt ja andere Länder, wo die Eigentumsrechte unklarer sind, wo dann doch so etwas auch ein Stück weit die Klarheit oder das Vertrauen ins System erhöhen kann, weil man eben in diesen Algorithmus oder in diese Technologie vertraut und nicht jetzt wie die Politik oder wie das geordnet ist. Oder wie sehen Sie das?
Ja, Sie können halt da völlig losgelöst von der jeweiligen Jurisdiktion, also dem Rechtsgebiet, können Sie natürlich diese Eigentumsübertragungen vornehmen. Mhm. Sie können mit Bitcoin um die Erde herum bezahlen, wo Sie vielleicht auch nicht jetzt in das jeweilige Bankensystem so vertrauen. Nehmen Sie mal an, Sie wollen eine Zahlung machen an jemand irgendwo in Afrika. Das ist heute nicht ganz unkompliziert. Sie gehen zu Ihrer Bank, die sucht sich eine große deutsche Korrespondenzbank, die findet vielleicht, wenn sie Glück hat, irgendwo in dem Land, wo sie jetzt gerade das hinüberweisen, mal wieder eine Korrespondenzbank, die in diesem internationalen Geldübertragungssystem aktiv ist. Also dann geht das Geld zunächst mal von ihrer Bank zu der deutschen Korrespondenzbank, das geht dann zu dieser afrikanischen Korrespondenzbank. So, die muss jetzt wieder eine lokale Bank finden, in der Nähe ihres Zahlungsempfängers ist, dann geht es dorthin. Jetzt hat der Zahlungsempfänger vielleicht gar kein Konto bei dieser Bank, vielleicht lebt er sogar irgendwo weit ab vom Bankverkehr, der möchte das jetzt vielleicht in Währung bekommen, jetzt muss das auch nochmal umgetauscht werden und dann führt dann Geldbote hin, und bringt das dann. Man kann sich vorstellen, dass das enorm teuer ist.
Ja.
Wenn Sie das jetzt aber dem überweisen wollten, zum Beispiel mit Bitcoin, dann ist das einfach im Grunde genommen ein paar Klicks auf Ihrem Handy und es ist erledigt. Ja,
definitiv. Und wie sehen Sie die Ursprünge von Bitcoin? Also Sie haben ja beschrieben, jetzt auch im Gespräch schon, dass es als Antwort auf die Finanzkrise eine Entkopplung auch vom klassischen Geldsystem, das die Idee des Erfinders war. Haben Sie da irgendwas mal gefunden, was verlässlich ist zu der Person, die wirklich das begründet hat? Weil da gibt es ja sehr viele Mythen. Also gibt es da irgendwie wirklich Klarheit oder weiß man das einfach nicht?
Also ich meine, das ist ein Anonymous, eine nicht bekannte Person, Satoshi Nakamoto. Da gibt es immer wieder Spekulationen, jetzt hätte man den gefunden, jetzt heißt es, es sei in Australien. Aber so richtig klar ist es nicht. Ja. Er hat aber, oder die Person hat natürlich die Begründung auch niedergeschrieben, warum das gemacht wurde, zusätzlich zu all den Computeralgorithmen. Und da wurden drei Gründe angeführt. Das erste ist, unser gegenwärtiges Geld, das ja über die Kreditvergabe der Banken geschaffen wird, also insbesondere unser Giralgeld, wird ja so, das, was wir auf dem Konto haben, wird ja so geschaffen, dass die Bank einen Kredit vergibt und dann dem Kreditnehmer diesen Betrag auf dem Konto gutschreibt.
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, genau. Ja. Auf der Aktivseite verlängert sich die Bilanz um den Kredit. Die Bank hat eine Forderung an den Kreditnehmer und dann räumt sie ihm gleichzeitig eine Verpflichtung sich selbst gegenüber dem Kreditnehmer ein. Damit hat sie eine Bilanzverlängerung gemacht. Und dann wird natürlich der Kreditnehmer das Geld überweisen und so weiter. Dann wird der ganze Prozess ziemlich kompliziert. Aber es wird eigentlich einfach so aus dem Nichts geschöpft. Die Zentralbank versorgt die Bank mit Reservegeld im Falle, dass der Kreditnehmer, der das Geld auf dem Konto hat, sagt, ich möchte es jetzt in bar abheben. Dann so kommt er an Zentralbankgeld. Genau. Also ein sehr indirekter Prozess, wo das Geld eigentlich schon aus dem Nichts geschaffen wird.
Das hatten Sie ja auch in der Vergangenheit schon manchmal kritisiert.
Deshalb nennt man das ja Fiat-Geldsystem. Ja. Fiat ist im Lateinischen, ist Werte. Fiat ist Werte nicht, ist Werte, einfach Geld. So, da hat eben dieser Satoshi Nakamoto festgestellt, wie viele Ökonomen vor ihm, dass auf diese Art und Weise Kreditzyklen erzeugt werden, Kreditzyklen, Finanzzyklen, wie man immer wieder gesehen hat. Und dann war natürlich 2008 nach der Lehman-Pleite, da hat man wirklich gesehen, so, jetzt ist eine große Finanzblase geplatzt, ein gigantischer Kreditzyklus, der angetrieben wurde durch die Kreditvergabe, insbesondere im Immobilienbereich, geplatzt. Also dieses Kreditgeld neigt zur Instabilität. Das ist schon lange, lange, lange Zeit bekannt. Da gibt es schon über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, also rückgehend bis ins 19. Jahrhundert hinein, Analysen, warum das so ist. Aber man hat nicht wirklich was dagegen gemacht. Und jetzt sagt dieser Satoshi Nakamoto, eigentlich ein Genie, eine geniale Sache, die da aus dieser Finanzkrise rauskam. Er hat nicht nur geredet, er hat auch getan.
Genau,
also etwas Neues entwickelt. Also es ist schon genial, das muss man sagen. So, das sagt, wir brauchen ein neues Geld, das nicht über Kredit geschaffen wird.
Wo limitiert ist einfach auch.
Erstens, es wird nicht über Kredit geschaffen, sondern es wird wirklich aus sich selbst heraus geschaffen. Wie Gold, ja. Gold wird aus der Erde geholt, dieses Geld, das neue Geld, das eben nicht Kreditgeld ist, soll aus sich selbst heraus geschaffen werden. Und dann hat er das auch schon, Sie sagten es gerade, so ein bisschen am Goldprozess, am Gold orientiert. Gold ist ja eigentlich ein archaisches, ein uraltes Geld und daran hat er sein virtuelles Geld orientiert. So wie Gold begrenzt ist, weil die Erde begrenzt ist, die Menge an Gold ist begrenzt, hat er den Algorithmus so gestrickt, das Computerprogramm so gestrickt, dass auch die Bitcoin-Geldmenge begrenzt ist auf 21 Millionen. Das haben wir nicht erreicht. Wir sind momentan bei 16,7 oder so rum. Wir sind noch nicht da, aber wir kommen dahin. So, also es ist begrenzt und es wird nicht über Kredite geschaffen, sondern es wird elektronisch erzeugt. Und auch da hat er, so wie beim Goldschürfen, Bremsen eingebaut. Anfangs geht es leicht. Wenn Sie da Goldnuggets im Bach finden, können Sie mit der Hacke und mit dem Sieb los oder der Wanne und Sie kommen ran. Aber je mehr Gold geschürft wird, desto schwieriger wird es, dieses Gold aus der Erde zu holen. Heute brauchen Sie unheimlich viel Kapital in den Goldminen, um tief zu bohren. Und so hat er den Algorithmus auch angelegt, sodass mit zunehmender Kreditgeldmenge es immer schwieriger wird, neue Bitcoins zu schürfen. Miners sind das, die das machen.
Das ist dann diese Difficulty Rate.
Quasi. Ja, genau. Was wird da gemacht? Naja, die Idee ist ja die, dass ja, wir hatten es schon gesagt, es handelt sich ja um eine elektronische, dezentrale Eigentumsübertragung der Kodierung. So, was wird gemacht? Durch Computerverschlüsselungstechnik geht man her und stellt fest, wohin dieser Bitcoin übertragen wird. Also von Meyer zu Müller. Das wird jetzt in einem Computercode verschlüsselt. Jetzt kommen da noch mehrere Transaktionen dazu. Ne? Der Schmidt geht, überträgt das an den Schulze und so weiter und so fort. Und wenn ich dann eine genügend Zahl zusammen habe, dann packe ich das in einen Block rein. Da sind jetzt alle diese Transaktionen drin, die sind alle rekordiert und dann hänge ich das an den vorangegangenen Block an. Ja, und so habe ich eine Kette von Blöcken, in denen die Transaktionen drin sind. So, der Trick ist jetzt der folgende. Ich kann jetzt hergehen und kann alle diese Transaktionen nachverfolgen, zurückverfolgen. Also nehmen wir an, der erste Bitcoin, den der erzeugt hat in seiner Maschine, so, der wurde dann benutzt, um eine Pizza zu bezahlen. Das heißt, es waren mehrere Bitcoins, die der benutzt
hat. Das berühmte Beispiel.
Ja, um eine Pizza zu kaufen. So, jetzt ging also aus dieser Erstgeburt dieser Bitcoins, gingen die jetzt an den Pizzaverkäufer. Dann gingen die weiter, der Pizzaverkäufer hat die weitergegeben. Sie können jetzt aber immer nachprüfen, ob dieser Bitcoin oder dieser Bruchteil eines Bitcoins, ob die wirklich legitim sind. Ja? Ob die entweder ursprünglich von dem kamen, der das erfunden hat, der die ersten Bitcoins in den Kreislauf gebracht hat, oder ob die legitim neu dazugekommen sind. So, wie kommen die legitim neu dazu? Diejenigen, die diese Übertragungen überprüfen, das kostet Elektrizität, weil die Computerprogramme immer intensiver laufen müssen, immer mehr laufen müssen, damit es überprüft wird, weil es immer schwieriger wird. Die bekommen dann für ihre Arbeit einen Lohn zugeteilt in Form eines Bruchteils oder mehrerer Bitcoins. Ja. So wächst diese Geldmenge an und indem eben diese Entlohnung bezahlt wird für die Tätigkeit der Überprüfung der Echtheit dieser Bitcoins, die da übertragen werden. Man kann sich es vielleicht so vorstellen, dass nicht mehr wie beim Bargeld, wo die Banknote als Papierstück von Meyer zu Müller geht. Dann hat der Müller das und ich habe es nicht mehr und es ist klar, dass wenn er es in den Händen hat, kann ich es nicht nochmal in den Händen halten.
Genau.
Das ist eine klare physikalische Eigentumsübertragung. So, und jetzt überträgt sich also nur noch die Nummer, nicht mehr der Schein, sondern nur noch die Nummer. Aber jetzt muss ja sichergestellt werden, dass die Nummer nur einmal übertragen werden kann. Sonst kann ich hierher gehen und kann die Nummer jedem schicken. Ja.
Eben, ja.
Und dann haben Tausende von Leuten immer die gleiche Nummer. Und dann fliegt natürlich mein Betrug auf. Und so wird halt sichergestellt, dass die authentisch ist. Das ist also eine Nummer, die ist echt authentisch, die ist echt, die ist authentisch. Die habe ich vorher mal von jemand erhalten. Jetzt habe ich die und das ist die einzige und die geht jetzt an den Müller. Das ist eigentlich so das Prinzip dahinter. Das ist also diese Blockchain-Technologie oder Oberbegriff. Da gibt es dann andere, wenn die nicht in die Blöcke gefasst werden, diese Transaktionen, kann man das anders programmieren. Das ist eben die Distributed Ledger-Technologie, die mit der Erfindung dieses Geldes Bitcoin reinkam. So, das war der Punkt 1. Geld soll nicht mehr über Kreditvergabe geschaffen werden. Punkt Nummer 2. Der Geldtransfer sollte nicht so teuer sein. Gut, ja, uns fällt es nicht so auf hier. wenn wir von A nach B, von Köln nach München transferieren. Das ist keine große Sache. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, wenn Sie jetzt hergehen wollen und sagen wir mal von Köln nach Kabul zu transferieren. Genau, das kann unter Umständen ganz schön teuer werden. Und da war es dann, das soll nicht mehr so teuer sein, sondern es soll billig sein. Es soll und zwar überall hin billig sein. Und das Dritte, ja, jetzt das Dritte, das ist natürlich auch politisch. Das sagt er, es soll möglich sein, genauso privat Geld elektronisch zu transferieren, wie ich privat mit Geldscheinen bezahle.
Ja.
Also ich will nicht, dass die Banken und dann vielleicht der Staat, der den Banken in die Bücher guckt, sehe, was ich mache. Nein, ich kann, wenn ich das will, und da kann man ja dann einstellen, kann man ja schauen, dass das nicht öffentlich alles sichtbar ist bei diesem Prozess. Ich kann mit diesem elektronischen Medium, mit diesen Bitcoins, genauso privat bezahlen, wie wenn ich mit meinem Geldschein bezahle. Wenn diese Geldscheine nicht gezinkt sind, die nicht präpariert sind, dann weiß ja keiner, durch welche Hände die Geldscheine schon mal gelaufen sind. Und so kann man auch die Privatheit oder Anonymität des Bezahlens mit Bitcoin herstellen. Wobei die Experten sagen, ich bin kein Computerexperte, es lässt sich dann aber doch wieder mit einigem Aufwand aufdröseln.
Genau, deswegen gibt es wieder andere Coins oder Token, die die Anonymität
kann man wieder aufdröseln, aber es ist schwierig und auf alle Fälle nicht für jeden machbar.
Und wie würden Sie sagen, oder wie sehen Sie den Punkt, wenn jemand sagt, warum soll ich diesem Algorithmus vertrauen? Was ist, wenn in 1, 2, 3 Jahren, wenn der gebrochen wird, dass das, was Sie beschrieben haben, dass das quasi gefälscht werden kann? Dann würde ja eigentlich das gesamte Konstrukt zusammenbrechen. Also was würden Sie jemandem sagen, der diese Bedenken hat?
Naja, ich würde dem sagen, dass diese Technologie jetzt 9 Jahre lang getestet wurde. Und dass es bisher keinem gelungen ist, das wirklich zum Code zu knacken. Und die Anreize, den Code zu knacken, sind hoch.
Ja, stimmt, da also, haben Sie recht.
Ich meine, wenn man sich anschaut, was für Leute da manchmal für Anstrengungen unternehmen, um eine Bank zu überfallen oder einzubrechen.
Für 5.000 Euro dann.
Genau, das rausholen. Da könnten Sie, wenn Sie den Code knacken könnten, dann könnten Sie also so eine Art Dagobert Duck werden. Also wenn das möglich gewesen wäre, wäre bestimmt schon einer draufgekommen und hätte es gemacht. Oft wird gesagt, ja, das ist ja schon vorgekommen. Da gibt es diesen berühmten Fall, diese japanischen Börse Mt. Gox.
Gut, es geht ja um die Börsen dann.
Genau,
und
das wird oft verwechselt.
Stimmt.
Deshalb wollte ich das kurz ansprechen. Dann heißt es, aber da ist schon sehr viel Geld verloren gegangen und so weiter. Das geht an den Schnittstellen verloren. Ja?
Rein und raus aus dem Netzwerk.
Wenn Sie jetzt also Dollar oder Euro oder Yen oder was immer in Bitcoin tauschen wollen, brauchen Sie eine Schnittstelle. Sie brauchen jemanden, der sagt, also gut, ich gebe Ihnen jetzt meine Bitcoins, dafür nehme ich Ihre Dollar. Wenn jetzt aber der zwar Ihre Dollar nimmt oder Ihre Yen in dem Fall nimmt, aber Ihnen wirklich keine Bitcoins gibt, sondern Ihnen was vormacht, dann stehen Sie natürlich schlecht da. Und das ist in diesem neuen Ding ist es natürlich eher möglich, Leute reinzulegen, als mit unserem bestehenden Geld. Aber es kommt auch immer wieder vor, dass ihnen Leute falsche Geldscheine andrehen. Also das ist eher so. Es sind bisher Dinge passiert mit Bitcoin, dass Betrug stattfand. Oder es ist passiert, dass Leute Bitcoins verloren haben. Man kann ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Koffer von Euronoten dabei und Sie stellen den irgendwo ab, wo er sehr heiß wird, und dann verbrennt Ihnen das Ganze. Und Sie haben nur noch die Asche übrig. Dann war es mal Pech, verdammtes Pech.
Genau.
Die EZB wird Ihnen das Ding nicht zersetzen.
Ersetzen.
Sie können einen zerrissenen Schein können Sie hinbringen, dann kriegen Sie einen neuen dafür, wenn zwei Teile klar erkennbar sind. Aber wenn es Asche ist, nicht. So haben Leute halt auch schon Bitcoin verloren. Wenn sie die
den Zugang, die Private Key dazu,
wenn sie die nur auf ihrem Computer oder im Handy oder sonst was gespeichert haben, dann fiel das Ding ins Wasser. Das war's dann. Deshalb da muss man aufpassen, man muss genauso vorsichtig mit dem umgehen wie mit Bargeld. Dann ist es bisher sicher ist. In 9 Jahren hat noch keiner es geschafft, das Ding zu knacken.
Okay, also dann ist die Länge der Existenz erhöht das Vertrauen, dass auch zukünftig es sicher ist, weil der Anreiz zum Knacken hoch ist. Ja. Und wie sehen Sie das bezüglich, was ist es wert? Also ja. Am Ende basiert es ja auf Vertrauen, wie ja auch Gold ist ja auch so der größte Teil vom Preis. Das ist ja, weil die Menschen daran glauben. Ich meine, industrielle Nachfrage, da habe ich mal eine Studie gelesen, wenn man das überhaupt ausrechnen kann, aber da wäre der Preis dann bei $100 oder so. Also ein Bruchteil von dem tatsächlichen Preis von einer Unze. Warum, also wie hat es angefangen, dass jemand anfängt zu vertrauen? Und da muss es ja ein Prozess sein, dass immer mehr dann vertrauen mit der Zeit.
Ich meine, warum wurde Gold zu Geld? Die Leute haben festgestellt, dass wenn sie Dinge eintauschen, haben sie mehr, als wenn sie alles selbst machen. Also ich bin zum Beispiel jetzt einmal nicht handwerklich besonders geschickt.
Ich auch nicht.
Sie auch nicht. Also wenn wir jetzt praktisch alles, was wir brauchen, selbst herstellen müssten, würden wir nicht allzu, ich zumindest, würde nicht allzu weit kommen. Aber ich kann vielleicht andere Dinge ein bisschen besser als der Handwerker. Insofern macht es Sinn, wenn der Handwerker die handwerklichen Dinge macht und ich denke über irgendwas nach. Ja, okay. Und dann treffen wir uns irgendwie. Ich hole von ihm die Handwerkssachen und er holt von mir wirtschaftlichen Rat ab. Aber finden Sie mal einen Handwerker, der jetzt wirtschaftlich beraten werden will. Schwierig.
Eben, ja.
Jetzt haben wir also die Möglichkeit, dass wir ein etwas Drittes einführen, ein Medium zum Tausch. Das heißt also, der Handwerker produziert seine Ware und verlangt jetzt nicht von mir, dass ich ihn wirtschaftlich berate, das will er wahrscheinlich gar nicht, sondern er sagt, lieber, hast du denn Gold? Und ich sage, naja, ich habe Gold, ja. Ich habe da jetzt, was weiß ich, den Fürsten oder den König, dem habe ich was erzählt. Und der war so begeistert von meiner Geschichte, der gab mir das, also jetzt gebe ich ihm das. Also das heißt, das Gold hat schon mal die Transaktionskosten des Tausches erheblich verringert, ne? Ja. Stellen Sie sich vor, was ich da rumrennen müsste, bis ich jemanden finde, der mir diesen ökonomischen Geschichten da...
Plus die Teilbarkeit und so weiter, weil was, genau. Wie viele Stunden im Verhältnis zu was?
Also, ja. Ja. Also Gold war schon mal ein wahnsinnig ökonomisch wertvolles Produkt für den Tausch, weit über das hinaus, was man so braucht, um sich, sagen wir mal, die Zahnlöcher zu stopfen. Dann so, jetzt hatten Sie dieses Gold... Ja, das ist ja ziemlich unbequem, also so schwer, dann schleppt man das durch die Gegend, dann hat man größere Rechnungen zu bezahlen und dann haben sie diese Goldbarren und die haben sie vielleicht auf irgendwelchen Pferdewagen, mussten sie die rumführen, in Kisten, also Ausrufezeichen über ihrem Kopf, Achtung, da ist einer mit viel Geld unterwegs, raub ihn aus. Genau. Also es war einfach beschwerlich, gefährlich. Und dann kam, die Chinesen waren das in die erste Jahrtausendwende zu uns, in unseren Kulturkreis kam es dann erst so im 17. Jahrhundert. Dann kam man auf die Idee, mein Gott, das ist doch eine klasse Sache, wenn ich dieses Gold irgendwo deponiere und dann lasse ich mir Quittungen für das Depot ausstellen auf Papier und die nenne ich einen Geldschein. Das ist doch eine viel bessere Sache. Ich schleppe das Gold nicht mehr mit mir rum, sondern die Dinger sind ja leicht zu tragen. Ich kann große Summen, kann ich da drauf schreiben, die das hinterlegte Gold sozusagen bestätigen, dass ich das dort hinterlege. Und dann kann ich jetzt mit diesem Schein bezahlen. Tolle Sache. Ich kann es in die Tasche stopfen, ich kann es mir die Jacke einnähen lassen, ich kann als Bettler durch die Gegend ziehen. Keiner sieht mir an, dass ich in Wirklichkeit hier etwas mit mir trage, das, was ich 5 Cent Gold ausmacht.
Genau,
ja. Also eine wahnsinnige Verringerung der Transaktionskosten. Dann kam das Kreditgeld, also dieses Chiralgeld, das Geld der Banken. Dann gehe ich doch her und sage, naja, ich könnte ja, aber vielleicht muss ich diese Geldscheine ja gar nicht in der Gegend herumschleppen. Ja?
Genau.
Ja. Ich kann ja der Bank sagen, hier, mach doch diese Transaktion im Konto.
Ja.
Also von Meier zu Müller, ich sehe den Müller jetzt gerade nicht, der ist gerade unterwegs oder so, aber ich muss dort dem diesen Betrag bezahlen. Buch doch aus meinem Konto 100 Taler aus und buch dem Müller 100 Taler ein, dann ist die Zahlung erledigt. Schon wieder habe ich was gespart.
Genau,
ich muss nicht den Müller aufsuchen und ihm den Geldschein händigen. Und jetzt kommt eben dann dieses Kryptogeld rein. Und jetzt kann ich elektronisch billiger als mit dem bestehenden Bankengeld und vor allem mit einem Geld, das nicht so anfällig ist für Krisen wie das Bankengeld, kann ich jetzt billig bezahlen. Und zwar kann ich so bezahlen, als ob ich Geldscheine übergeben würde, aber eben nicht persönlich, sondern elektronisch. Also der Wert von Geld bemisst sich in der Reduktion, in der Verringerung dieser Transaktionskosten.
Genau, da hat das Konzept einige Vorteile, die dann eine gewisse Weiterentwicklung darstellen kann.
Ja, so jetzt ist dieses Konzept, kann man sagen, das hat einen ökonomischen Wert, einen intrinsischen Wert, einen inneren Wert, ja, fundamentalen Wert. Jetzt kommen wir aber auf Bitcoin.
Genau.
Sie hören ja aus dem, was ich bisher gesagt habe, ich finde, das ist eine tolle Sache, ich finde, das ist genial. Jetzt hat aber Bitcoin einen Haken, der erst so über die Zeit wirklich klar geworden ist. Sowas kommt dann immer raus, wenn sich das dann breit angewendet wird. Also es ist ja immer so, Sie machen ein Laborexperiment oder Sie machen ein Werkstattprodukt und dann sehen Sie, dann gehen Sie in Serie und produzieren das in Serie und dann merken Sie hier oder da ist es.
Dann ist die Feuerprobe erst.
Funktioniert es nicht so richtig. So, bei Bitcoin ist es ja so, wir hatten es ja gesagt, je mehr Transaktionen jetzt da stattfinden, desto mehr Aufwand ist es, die Transaktionen zu überprüfen,
genau,
desto mehr Strom müssen Sie reinbringen, diese Überprüfungen durchzuführen, desto teurer wird es.
Ja.
So, jetzt haben Sie eine theoretisch sehr günstige Währung zu geringeren Transaktionskosten, die aber praktisch durch den Algorithmus sehr, sehr teuer wird.
Ja, wenn sie in die Serienfertigung
gehen. Also schon jetzt verbrauchen die Miners, die Transaktionen überprüfen, die verbrauchen schon so viel Strom, wie Serbien, also so ein kleines Land, als gigantisch, wenn man sich das so überlegt. Wenn Sie jetzt also da nichts weiter noch zusätzliche Dollars reinlegen oder Euros oder sonst was, dann höre ich, dass dann so Transaktionen schon mal zwei Tage rumliegen können, bis das einer wirklich verifiziert hat.
Kann dauern auf jeden Fall.
Kann dauern. Es ist einfach nicht, so lange wollen Sie nicht an der Ladenkasse stehen. Gut, sagen mir Leute, naja, ist immer noch billiger mit Bitcoin zu bezahlen, wenn ich dann irgendwie in die Ferne bezahlen will, als mit dem gegenwärtigen System. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, momentan werden irgendwie so 300.000 Zahlungen, Transaktionen pro Tag gemacht. Irgendwie, also so. Mhm. Habe ich mal irgendwo gesehen. Aber mit dem gegenwärtigen, ich glaube, allein schon mit einem dieser Zahlungssysteme da sind es 400 Millionen, wenn ich das richtig erinnere. Das war, glaube ich, irgendwie Visa. 400 Millionen, global. Mhm. Jetzt, wenn man sich vorstellen würde, man würde Bitcoin nehmen und das würde jetzt unser bestehendes globales Zahlungssystem ersetzen. Was wäre der Transaktionspreis für Bitcoin dann? Die Antwort ist unendlich. Unendlich.
Genau, ja.
Das heißt, es ist nicht machbar.
In dem derzeitigen, wie es derzeitig aufgestellt ist, einfach.
Für die Masse, Bitcoin für die kann nicht geändert werden. Ja. Das ist der Algorithmus.
Ja.
Verstehen Sie, der ist nicht geknackt worden. Der kann nur geändert werden, wenn Sie eine mehr als 50-prozentige Mining-Kapazität haben. Das ist sozusagen, es kann jemand das Ding übernehmen, wie bei einer Firmenübernahme. Der kann das übernehmen, der kann das ändern. Aber nicht aus sich selbst heraus. Das heißt also, der eigentliche Vorteil von Bitcoin, die Absenkung der Transaktionskosten, der Geldüberweisungskosten, der ist dabei, sich aufzulösen. Insofern sehe ich Bitcoin als eine unheimlich tolle Pionierleistung.
Ja? Genau.
Eine wahnsinnige tolle Pionierleistung. Aber es wird nicht, meines Erachtens, nicht das Geld, das Kryptogeld der Zukunft sein.
Okay.
Weil eben der Algorithmus so gestrickt ist, dass es das nicht kann. Ja, ist ungefähr so, wie wenn Sie nehmen Sie die Eisenbahn, da fingen Sie an mit Dampf. Mhm. Könnten Sie mit den Dampflokomotiven und dem damaligen Schienennetz die Passagierzahlen abwickeln und in diese Geschwindigkeit, wie wir es momentan mit dem gegenwärtigen Bahnnetz haben. Sie könnten es nicht.
Natürlich,
ja, klar, obwohl wir natürlich laufend auf die Bahn schimpfen. Vielleicht in ein paar Jahrzehnten ist es dann noch weiter. Also das ist so ein bisschen die Sache.
Ja. Okay.
Von daher gesehen ist wahrscheinlich eben Bitcoin so die Dampflokomotive, aber die hört dann irgendwann mal auf.
Genau, der den Weg bereitet hat, aber es muss nicht zwingend der sein, vergleichbar ja auch mit, sag ich mal, sozialen Netzwerken, war auch Facebook nicht das erste oder Suchmaschinen, war auch Google nicht das erste. Und wie sehen Sie dann jetzt aktuell Ende 2017, führen wir das Gespräch bei Ihnen im Büro, wie sehen Sie das Thema von dem Preis, also weil gefühlt ist ja jetzt schon, dass die mediale Aufmerksamkeit aufgrund des hohen Preisanstiegs ist ja sehr groß gefühlt. Also man sieht es ja wirklich auch in Medien, wo normalerweise jetzt Finanzthemen nicht so behandelt werden. Da schafft es Bitcoin irgendwie, weil es ja auch dann diesen anekdotischen Charakter bietet, dass einzelne 100 Euro dann gekauft haben oder die Pizza, diese Beispiele. Genau. Und das kann man ja vermarkten medial. Aber wie sehen Sie dann das? Glauben Sie, dass der Preis irgendwann, also dass es einfach eine gewisse Existenz behalten wird, aber vielleicht einen anderen Preis? Oder wie sehen Sie diese Thematik bezüglich also Preis? Also
Bitcoin wurde ja zunächst mal von einer kleinen Gemeinde benutzt. Ja, und da war der Preis relativ, also der Wechselkurs zum Dollar-Euro, also zu den bestehenden Währungen, war bescheiden, sag ich mal, ne? Und erst dadurch, dass die Nachfrage so groß geworden ist, hat sich dieser Preis so nach oben katapultiert und hat damit eben auch die aufgrund dieser hohen Nachfrage nach Bitcoin und der zunehmenden Transaktionen und der ausweitenden Geldmenge, die jetzt an ihre Grenze kommt, hat sich eben der Wert von Bitcoin als Zahlungsmittel ist praktisch verschwunden, ist noch nicht verschwunden, aber deutlich gemindert.
Ja.
Jetzt haben sie aber, und das lässt sich eigentlich, wenn man sich das so anschaut, könnte man sagen, das, was momentan die Leute dafür bezahlen, ist es nicht wert.
Also, ja. Aber wie stelle ich einen Wert fest?
Ja, das hatte ich schon gesagt. Es kann Ihnen die Transaktionskosten nicht so senken, wie es eigentlich sollte.
Ja.
Man kann eben diese Überlegung machen, kann es das gegenwärtige Geld ersetzen? Antwort, nein, kann es nicht. Ja. Wird es nicht.
Ja.
Insofern, es wird sich nicht durchsetzen. Es kann sich nicht durchsetzen.
Ja, okay.
Trotzdem steigt in atemberaubender Geschwindigkeit, vielleicht fällt es auch wieder, wenn derjenige, der das dann hört, für den wir das jetzt dann aufzeichnen, das ändert sich ja jeden Tag. Ja. Stündlich, also irre Volatilität. Was passiert dann? Das ist ein Phänomen, das kann man oft sehen bei vielen Anlässen. Das ist schon uralt, gab es eigentlich schon immer. Die erste große dokumentierte Spekulationsblase kommt aus dem 17. Jahrhundert, erkläre ich gleich noch. Also es gibt so ein Muster. Die Leute werden auf etwas aufmerksam, das zu dem eine gute Geschichte gehört.
Ja.
Also Bitcoin hat eine klasse Geschichte, das ist eine Innovation. Sie hatten es ja schon gerade gesagt, die Tulpenzwiebelblase in Holland, die 1637 ihren Höhepunkt hatte. Also was war da? Naja, die dachten also hier, Tulpenzwiebeln, das ist was, ein tolles, klasse Investment. Und dann wollte man also in Holland viele Tulpen anpflanzen. Das war eine gute Geschichte. Ja, das war eine gute Geschichte, denn die Holländer sind bis heute berühmt für ihre Tulpen. Ja? Aber es war eine gute Geschichte. Also sie brauchen eine gute Geschichte. Da muss was dahinter sein.
Ja.
Kann nicht einfach nur irgendein Blödsinn sein. Es muss glaubwürdig sein, es muss echt sein. Die meisten Dinge, die waren dann auch tatsächlich echt. So, gute Geschichte. Dann müssen ein paar Leute an diese Geschichte glauben. Gut, dann beginnt der Preis zu steigen. Dann spricht sich's rum. Dann kommen immer mehr Leute, werden aufmerksam auf die Sache. Die schauen sich aber jetzt weniger die Geschichte an und wie gut wird die Geschichte und was sollte ich dafür bezahlen, sondern die sehen einfach, der Preis steigt. Und dann kommt das von den Spezialwebsites oder was immer, kommt es dann auf die Titelseiten der Zeitungen.
War ja schon heute Journal und
alles,
ARD.
Ja, das, also. Sehen Sie, das ist der typische Fall, wo das Ding dann so richtig in Schwung kommt.
kann man auch sagen, das habe ich vom Ray Dalio, das ist so ein Hedgefondsmanager für die Hörer in den USA, der hat gesagt, er schaut sich immer an, wer kauft es. Und der hat gesagt, er sieht zum Beispiel das Problem, dass der Sophistizierungsgrad der jetzt Kaufenden äußerst tief ist.
Ja, klar. Ja, das ist auch schon ein uraltes Phänomen.
Das ist wahrscheinlich bei den anderen Blasen genauso, dass die kommen, dass dann...
Das war schon bei den Aktien. Damals sprach man von der sogenannten Dienstmädchenhaus. Das ist natürlich heutzutage politisch völlig unkorrekt.
Eben, das geht nicht mehr. Nee.
Aber damals, das heißt also, wenn jetzt also schon die Taxifahrer, die Dienstmädchen und so weiter Aktien haben, dann war das immer ein Zeichen, dass wir jetzt an der Spitze sind. Das heißt also, die typischen Zeichen von Blasen, Spekulationsblasen sind, es ist etwas, das hat eine gute Geschichte. Wenn Sie es sich genauer anschauen, ist vielleicht genau diese Ausprägung dieser Verwirklichung der Geschichte nicht zukunftsfähig. Das wäre mein Punkt bei Bitcoin.
Aber gut,
die Geschichte ist gut.
Genau, und diesen Differenzierungsgrad, den Sie reinbringen, den schaut sich ja kaum jemand an.
Also gute Geschichte, vielleicht speziell jetzt gerade nicht ganz so toll, wenn man es tiefer bohrt, aber eine gute Geschichte. Preisbewegungen haben stattgefunden, jeder spricht davon und dann kommt es auf die Titelseiten. Dann sind wir also voll im Laufen. Und jetzt ist dann die Sache, das läuft dann, bis sich dann die Gegenerzählung durchsetzt. Ja. Also je nachdem, wie viele Leute jetzt ihren Podcast hier hören und wie viele Leute
20.000, 30.000 noch darüber
sprechen, die sagen dann, oh, Bitcoin, aber jeder weiß doch, dass das nichts taugt. Ja. Auf einmal. Verstehen Sie? Sie haben jetzt Bitcoin gekauft. Sie sind ein stolzer Bitcoin-Besitzer. Ganz klasse. Und Sie denken, vielleicht ist da was, ich weiß ja nicht so recht. Aber da kauft mir jemand anderes das Ding zu noch höherem Preis ab. Hat ja gestimmt, wer es von einem Jahr zu 1.000 Euro verkauft hat, hat jetzt dann irgendwann zwischen 15.000 und 20.000, hat ja gestimmt. Schon. Ich kaufe es ja jetzt bei, was weiß ich, bei 17.000 Euro oder wo immer man jetzt
kauft. Also bei 18.000 Dollar,
Bei 18.000 Dollar, ich kaufe es jetzt, wahrscheinlich kostet es nächstes Jahr 28.000 oder so. So, irgendwann sagt jemand, wieder so ein Podcast, jeder weiß doch, dass Bitcoin nichts taugt. Oh Gott, habe ich jetzt was verpasst? Ja. Das sagt jemand, jeder weiß, dass es nichts taugt. Ich habe es noch nicht gehört, dass das jeder sagt, aber jetzt höre ich es. Oh Gott, ich muss schnell verkaufen.
Ja.
Und dann, jetzt einige haben es gehört, ich verkaufe mal. Jetzt bleibt der Preis stehen. Es spricht ihm, aber es heißt doch, haben Sie es schon gehört, es heißt doch, Bitcoin taugt nichts. Oh Gott, ich habe ja noch welche. Jetzt aber schnell den Gewinn mitnehmen, ich verkaufe es. Und schon gehen sie wieder in die andere Richtung.
Ja. Ja, aber ein Merkmal von Spekulationsblasen, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, ist doch, dass man nie weiß, wann die Blase den absoluten Höhepunkt hat.
Weiß man nicht.
Oder ist ja bei allen so gewesen, glaube ich.
Genau, das kippt irgendwann, verstehen Sie?
Genau, weil das finde ich interessant, weil Sie hatten jetzt das Beispiel mit diesem Ende letzten Jahres, 1.000 Dollar, jetzt hat sich, sage ich mal, ver-18-facht. Nachdem man ja nicht weiß, wann die platzt, also angenommen, sie platzt, also sie haben bei 1.000 Dollar, hat man auch schon gesagt, sie platzt. Aber wenn ich jetzt bei 1.000 Dollar gekauft habe, oder hätte, als Beispiel, dann ist es ja das jetzige Level, ermöglicht mir am Platzen und ich bin immer noch im Gewinn. Ja, aber ist dann ein Merkmal eigentlich, dass die meisten spät einsteigen, also dass die dann, wenn dann die platzt und zum Beispiel ist 80% korrigiert oder 70%, dass die dann im Minus sind, weil die relativ hoch eingestiegen sind. Also dass die meisten hoch einsteigen eigentlich, die Summe der Marktteilnehmer dann eigentlich, oder? Kann man das sagen?
Ja, logischerweise steigt der Preis natürlich immer am schönsten, am größten, wenn die Party am lustigsten
genau,
ist. Ja, dann kommen die meisten Leute rein. Man redet ja so schön in meiner Branche von der Theorie des größeren Narren. Ja, also ich kaufe das jetzt auf die Theorie hin, mit der Theorie, dass es noch einen größeren Narren gibt als mich selbst, der mir das wieder abkauft. Ja, das ist ist nicht, dass das irgendwie jetzt groß einen inneren Wert hätte, sondern ich kaufe es. Ich denke, ja klar bin ich närrisch, aber da gibt es noch viele andere größere Narren, die nehmen sie wieder ab. Und dann heißt es halt, und wenn Sie morgens aufstehen und Sie schauen in den Spiegel und Sie sehen den größeren Narren, dann ist es aus.
Ja.
Also das heißt, läuft nichts mehr. Das kann man nicht sagen, wann das dreht. Das sind genauso, wie es nach oben geht. Keiner hätte Ihnen sagen können.
Keiner,
das
ist absolut. 17.
Das Ding, das war ja schon viele Jahre alt. Das ging mal wieder runter. Dann sagen die, jetzt ist es tot. Dann kam es wieder. Also das kann man nicht sagen.
Das ist nicht prognostizierbar. Aber dann, wenn man jetzt auch andere verfolgt, reicht ja das Spektrum wirklich von denen, die Kursziele ultimativ bis zu im siebenstelligen Bereich ausgeben. Da ist dann wahrscheinlich wichtiger für die Hörer, dass die halt das Hintergrundwissen haben und auch wissen, wie spekulativ es dann letztlich ist. Dass das eine wichtige Erkenntnis ist.
Ja. Also wenn man jetzt reingeht, dann kann man nur auf die Theorie des größeren Narren reingehen. Aber das ist immer gefährlich, weil sie nie wissen, ob sie nicht der größte Narr sind.
Genau, eben, das war es im ersten Rückblick dann. Ja. Und glauben Sie, dass das Thema digitale Assets, dass das langfristig, dass wir in 10 Jahren sagen, das ist eine eigene Anlageklasse, dass man letzten Endes Vermögensgegenstände digitalisiert, dass man dann sagt, wir haben Aktien, Anleihen, wir haben digitale Assets, oder glauben Sie, dass das nicht eine eigene Anlageklasse werden kann, weil die zum Beispiel andere Korrelationen hat wie andere Anlageklassen, wie Aktien oder wie Edelmetalle? Oder glauben Sie, das kann nicht sein?
Doch schon. Ich glaube schon, dass das zur Anlageklasse werden kann. Das ist eine ganz bestimmte Sache, was da passiert. Das sind ja Transaktionsmittel, die da geschaffen werden. Das heißt also, das ist für eine ganz bestimmte Art der Wirtschaftsaktivität interessant. Von daher gesehen ist es eine Art Infrastrukturklasse.
Genau. Ja. Genau. Weil dahinter steht ja auch wieder ein Vermögensgegenstand letztlich.
Ja, damit sie dieses Transaktionsmittel benutzen können, müssen sie es ja zuerst mal erwerben.
Genau.
Und dann können sie es ja wieder für eine Transaktion einsetzen. Und jetzt können natürlich diejenigen, die sagen, ich bin hier jetzt der Frühinvestor, ich kaufe jetzt dieses Transaktionsmittel zu einem sehr, sehr niedrigen Preis, weil ich erwarte, dass so viele Leute dieses Transaktionsmittel irgendwann mal nutzen müssen. Und da die Dinger begrenzt sind, wir hatten ja schon darüber gesprochen, gibt es nicht viel mehr. Die bezahlen dann einen zu hohen Preis. Ja. Und wenn ich da früh einsteige, dann kann ich also diesen hohen Preis dann erlösen, wenn ich das dem jetzt weitergebe, der das jetzt nicht aus spekulativen Gründen kauft, sondern der das kauft, weil er damit einfach eine Transaktion abwickeln möchte.
Ja.
Also wenn das mal ganz verbreitet ist, dann ist es drin, dann gibt es keine Preiserhöhungen mehr. Ne? Ich zahle für einen 50-Euro-Schein, da zahle ich halt 50 Euro.
Genau.
Ja, da zahle ich jetzt nicht für den 50-Euro-Schein
100 Euro.
Genau. Ja, das mache ich ja nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt diesen 50-Euro-Schein, weil viele Leute noch nicht dran glauben, wenn ich den vielleicht hätte mal für 5 Euro kaufen können, in der Erwartung, dass irgendwann das wird zum Zahlungsmittel, ja, dass jeder weiß, 50 Euro sind 50 Euro und das sind 50 Euro. Und ich habe aber vorher die Möglichkeit, für 5 zu kaufen, dann kann ich denen natürlich, wenn alle dann sagen, das sind 50 Euro, kann ich den jetzt dann für 50 Euro weiterverkaufen, habe ich 45 Gewinn. So etwa kann man sich das vielleicht vorstellen.
Das fand ich eine super Erklärung, ja. Weil das wäre ja dann auch bei den ganzen anderen, weil es ja 1300, 1400 oder noch mehr Kryptowährungen mittlerweile gibt, die eigene Konzepte und Zielrichtungen haben, wie, sagen wir mal, IOTA oder Ripple für Banken, dann wäre es ja das. Der spekulative Anleger oder der sagt, heute notiert es bei diesem Wert, der sagt, das ist mehr wert und wenn mehr das verwenden und akzeptieren, so dann richtig. Stellt sich ein anderer Preis an, dass man gewinnt dann letztlich.
So ist das.
Wenn ich halt recht habe.
Ja.
Und das fand ich super, genau, so ist es eigentlich.
Ja, und deshalb ist es halt momentan, gibt es auch schon viele, nicht viele, aber es beginnen jetzt auch schon so Fonds sich zu bilden.
Genau,
das sagt man ja, also ich investiere jetzt mal in, was weiß ich, 10, 20, 30 jetzt diese Coins. Irgendeine wird sich dann durchsetzen für irgendeinen Zweck.
Markt, genau.
Ja, da brauchen die Leute dann das und dann zahlen die mir dann halt den Aufpreis, den ich dann da kriege. So, wir sind in dieser Phase. Ja. Ja, da sagen manche Leute, naja, das ist noch nicht, das fängt jetzt erst eigentlich so richtig an. Zuerst war ja Bitcoin so ein bisschen solitär, dann gab es andere. Jetzt ist die Aufmerksamkeit wahnsinnig groß, alle experimentieren rum. Wir wissen nicht, was es wirklich werden wird. Wir sind so ein bisschen in der Phase, wo wir dann mit dem Internet in den 90er Jahren waren. Dann wusste man auch nicht so recht, was wird da draus.
Ja, genau.
Man kannte nicht, damals gab es ja die Firmen noch gar nicht, also in den 90er Jahren, ja, als das Internet ankam, die jetzt die großen Macher sind. Ja.
Genau.
Also denken Sie an Facebook, gab es noch gar nicht. Oder Apple war eher eine kleine Firma.
Da ging es ja lange auch schlecht, ja, der Firma.
Ja, da ging es schlecht. Ja. Also, das heißt, man kann in dieser Phase, in der wir uns jetzt sind, kann man nicht sehen, wer die Gewinner sein werden. Vielleicht gibt es den künftigen Gewinner noch gar nicht.
Ja, genau. Und das heißt also, jeder, wenn er jetzt sagt, wenn jetzt ein Hörer sagt, der will in Einzelne investieren beziehungsweise glaubt, dass die sich innerhalb ihres Rahmens durchsetzen und dann der Preis höher ist, weil es jetzt die anderen noch nicht sehen, weil die Akzeptanz noch nicht so hoch ist, dann muss einem bewusst sein, dass es eben sein kann, man weiß nicht, ob es den schon gibt, der dann relevant ist, und dass viele, wenn wir die Parallele zu .com oder zum Internet ziehen, dass viele von denen, die heute selbstverständlich bekannt sind, vielleicht gibt es die gar nicht mehr dann.
Richtig.
Ich meine, es war doch da sind ja auch 90% der Firmen, gab es ja dann nicht mehr in dem Sinn.
Also können Sie sich das so vorstellen, Sie sind gerade irgendwie auf dem Jahrmarkt und da kommt ein Losverkäufer vorbei, der hat Lose einer viel größeren Lotterie, ja, also das ist ein Losverkäufer und es gibt mehrere Losverkäufer, und Sie kaufen von dem jetzt eine Handvoll von Losen.
Ja. Genau.
So, jetzt kann es sein, dass in dieser Handvoll, die Sie kaufen, dass da ein Gewinn drin ist.
Klar.
Es kann aber sein, dass das nur Nieten sind. Das kann aber auch sein, dass der in seiner Tasche, die er die Losen hat, dass der nur Nieten hatte.
Ja, ja.
Weil die Gewinner sind in einer ganz anderen Tasche,
ja,
die vielleicht jetzt noch gar nicht angekommen ist auf diesem Platz.
Okay,
Und insofern kann man da reingehen und kann sagen, ich kaufe jetzt mal ein paar Lose, vielleicht habe ich einen Gewinn, aber ich weiß nicht mal, wenn ich in die Tasche greife, ob da überhaupt ein Gewinn drin ist oder ob der nicht erst in der Zukunft kommt.
Genau, also nur für die einfach sehr spekulativ darauf setzen wollen und einfach das Wissen, dass sie eben nicht das wissen können.
Klar.
Ja. Nee, vielleicht eine, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, vielleicht noch eine Frage zum Thema ICO. Glauben Sie, dass das die Kapitalbeschaffung von Firmen verändern kann? Weil aktuell ist es ja so, dass relativ viele das unter dem Deckmantel ICO begeben, weil man dann leichter Kapital bekommt versus ich nehme quasi Eigenkapital über eine Gründung von einer GmbH oder AG auf. Glauben Sie, dass das die Kapitalbeschaffung revolutionieren kann?
Nein, das ist die typische Kapitalbeschaffung für diese spezielle Technologie.
Ja.
Ja. Das ist ja der Chip. Ja.
Genau.
Sie setzen ja darauf, dass das von einem wertlosen Chip zu einer sehr werthaltigen zu einem werthaltigen Medium wird.
Ja.
Ja. Und deshalb gehen Sie, wenn Sie in diesem Bereich unterwegs sind, also Produktion von Transaktionsmitteln,
genau,
dann geben Sie Ihre Chips aus und an die Leute und holen dort von denen Geld ab, weil sie sagen, sie müssen ja ihren Lebensunterhalt bestreiten als Entwickler und so weiter, aber sie geben denen mal den Chip. Und behalten ein paar natürlich auch selbst, aber sie geben denen ein paar Chips, denn sie müssen sich ja finanzieren, während sie das alles machen. Und gemeinsam mit ihren Chipkäufern hoffen sie, dass der Chip jetzt das Ding wird, das Transaktionsmittel.
Genau.
Also nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wir verteilen jetzt hier 50-Euro-Scheine und zahlen also alle hier ein paar Euro dafür. Und hoffen, dass sich die Welt in Zukunft dafür entscheidet, dass dieser 50-Euro-Schein das Zahlungsmittel ist. Das ist es so. Das heißt, es eignet sich überhaupt nicht, wenn Sie jetzt einmal eine Autofirma sind. Dann, warum? Die Leute kaufen ja nicht die Anleger kaufen ja nicht die Autos. Ich kaufe die Aktie der Autofirma, die produzieren die Autos. Das ist was ganz anderes.
Genau. Ja.
Also deshalb, es geht nur für diese.
Es gibt uns Transaktionsmittel, was man kauft,
Produktion mit der Hoffnung. Von Transaktionsmitteln. Ja. Dann ist es, können Sie das machen. Dann können Sie ICOs machen statt IPOs.
Okay, nee, perfekt, Herr Mayer, würde ich sagen. Dann vielen Dank.
Gut, gerne.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.